Nächste Woche Taufgottesdienst und heute möchte ich nochmal über Taufe mit euch nachdenken. Taufe mehr als ein Ritual. Der Urlaub war zu Ende. Die Heimreise wurde angetreten. Es war ein sehr weiter Weg, der zurückgelegt werden musste. Ohne Flugzeug, ohne Bahn, ohne Auto. Zudem noch schlechte Straßenverhältnisse, staubig, steinige Straßen. Es war alles andere als bequem gewesen in dieser Zeit. Nicht mit einem klimatisierten Reisebus mit Silke, ja, unterwegs zu sein, aber dafür offenes Verdeck und eventuell 2 oder mehr PS vor der Kutsche. Wir wissen es nicht genau, aber einen Chauffeur scheint er gehabt zu haben, weil er konnte sich seiner Lektüre widmen, der gute Mann, die er sich gekauft hatte, wobei das Lesen bei dem holprigen Straßen schon auch eine Herausforderung gewesen sein dürfte. Aber plötzlich tauchte auf am Straßenrand ein Tramper, der ihn darauf anspricht. Er, der Reisende, vertieft in seine Lektüre, nimmt ihn zunächst erstmal gar nicht wahr. Aber er bleibt beharrlich dran, dieser Tramper. Waren ja nicht viele in dieser Gegend unterwegs, so nimmt man an. Er bleibt beharrlich, läuft nebenher und er rief ihn etwas zu und der Reisende bemerkt ihn, ob ich verstehe, was ich da lese. Was für eine unverschämte Frage, oder? Aber zugegeben, es war schon ein schwieriges Schriftstück, was er da in der Hand hatte. War alles andere als leicht verständliche Lektüre. Wenn du schon mal fragst, na klar, vielleicht kannst du mir helfen. Und schwupp saß er auch schon auf dem Wagen. Mein Name ist Philippus, du darfst mich Phil nennen. Ja. Aber so viel Vertrautheit war ihm dann doch etwas zu viel und seinen Namen verrät er uns nicht. Nur, dass er ein hoher Beamter ist, ein Minister eventuell, aus Äthiopien, das lesen wir. Und schon sitzt Philippus mit auf diesem Wagen, der zunächst gar nicht so richtig wusste, was er da sollte, warum er dorthin gesandt wurde. Und jetzt lese ich ab Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Das ist doch eine tolle Werbung, oder? Für ein Reiseunternehmen. Der Weg ist öde. Das klingt fast wie diese Anzeige, auf die wir hier in den Sängerwald gerufen wurden, ne? Hausmeisterfamilie gesucht, die bereit ist, in einsamer Gegend zu leben. Damals wollte, eigentlich wollte keiner dahin, ne, nach Gaza. Damals nicht und heute auch nicht. Heute ist zu viel los in der Gegend. Damals war gar nichts los in der Gegend. Öde war es gewesen. Und bis dahin war ja Philippus, wenn ihr euch erinnert, in Samaria tätig gewesen, war er in Samaria unterwegs. Da war Erweckung, da ging die Post ab. Ja, da war richtig was los, da bekehrten sich die Leute, entstanden Gemeinden, da ging richtig was. Und jetzt soll ich in diese öde Gegend? Nee. Hier läuft's gerade so gut, warum soll ich jetzt hier weg? Ja. Wären ja verständliche Gedanken gewesen. Begeistert war Philippus bestimmt nicht. Aber wenn schon mal der Engel des Herrn spricht, dann sollte man auch gehorsam sein. Und so macht er sich auf. Zu Fuß. Und dann kam er kam dieser Wagen angefahren, eine Mitfahrgelegenheit, hat er sich vielleicht gedacht. Ja, und in diesem Augenblick spricht der Geist Gottes zu ihm, Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Ah, mein Auftrag hat also was mit diesem Wagen zu tun, dämmerte es ihm. Ein schicker Wagen übrigens, im afrikanischen Style, ja. Sehr gut rausgeputzt und als er näher kam, sieht er einen gut bekleideten Mann da sitzen, einen Beamten aus dem damaligen Königreich Äthiopien. Das war ein bisschen größer gewesen, als das heute der Fall ist, Äthiopien. Da gehörte zum Beispiel der Sudan noch mit dazu und man nimmt an, dass, wo der Nil so ein Schwenkers da macht im Sudan, da sollte dieser Kämmerer herkommen. Auf alle Fälle südlich von Ägypten. Also er hatte eine lange, lange Reise vor sich. Er war in Jerusalem gewesen, um anzubeten, eine Pilgerreise. Und es war für ihn in der damaligen Zeit zumal noch richtig aufwendig gewesen, diese Reise anzutreten, tagelang mit den Wagen unterwegs, vorher noch wochenlang mit dem Schiff auf dem Nil unterwegs gewesen. Das war richtig Zeit, richtig viel Kraft, Anstrengung und auch Finanzen hat das gekostet, die er da investiert hat. Und bei dieser langen Reise hat er sich auch anscheinend ein Buch gekauft. Ein Buch, eine Schriftrolle hat er sich geleistet. Es war nicht nur ein willkommener Zeitvertreib auf dieser langen Reise, sondern er studierte die Schriften des Gottes, dem er Glauben schenkte. Denn warum sonst machte er sich auf diese weite Reise, nimmt die Strapazen auf sich und fährt ausgerechnet an diesen Ort der Anbetung. Da muss doch eine Sehnsucht in ihm gewesen sein, ein Verlangen, das alles mal kennenzulernen und eine Sehnsucht, die er in seiner Heimat oder auch nirgendwo anders stillen konnte. Vielleicht hatte er auch Fragen gehabt, die er nach einer Antwort verlangten. Oder bloß eine Ahnung in sich, dass an diesem Gott der Israeliten doch mehr dran sein muss. Und so macht er sich auf. Er war ein wohlhabender Mann in einer guten Position, mit Ansehen, mit Würde und Reichtum. Aber irgendwie spürte er, das kann nicht alles sein. Das ist nicht alles. Das ist nicht das Wichtigste. Ja. So macht er sich auf den Weg und ließ sich von seinen Fragen oder von dem, was ihn antrieb, bewegen, in Bewegung setzen. Er war ein Suchender, der sich aufmacht. Und er ließ sich auch nicht mit einfachen Antworten abspeisen, wie wir heute manchmal zu hören bekommen. Alle Religionen sind doch gleich. Ja. Kannst ruhig zu Hause bleiben. Ist doch alles dasselbe. Wir glauben doch alle an denselben Gott. Hauptsache, man glaubt irgendetwas. Jeder muss doch irgendwie sehen, wie er selbst selig wird. Und all diese Dinge. Solche schwammigen Ideen, denen hat er nicht Glauben geschenkt, sondern er macht sich auf, reist von Äthiopien nach Jerusalem. Das macht man nicht wegen irgendeiner Illusion. Und auch mir heute Morgen, wir sind ja nicht hier, weil wir an irgendeinen Gott glauben, weil wir irgendwie unser Leben, geistliches Leben nach eigenen Ideen gestalten könnten, sondern auch du hast gespürt und weißt, dass der Gott Israels auch dein Gott ist, auch dein Gott sein möchte, dass er etwas für dich getan hat, sein Leben, Jesus Christus sein Leben gegeben hat für dich, um dein Leben zu verändern, neu zu machen. Und auch dir reichten vielleicht nicht diese oberflächlichen Antworten. Und so machte sich dieser Kämmerer, er machte sich auf die Suche, er machte sich auf den Weg. Forschungen sollen ergeben haben, dass es schon damals in dieser Gegend, in dem Sudan, schon jüdische Siedlungen gegeben haben soll. Selbst ein kleiner jüdischer Tempel sollte schon mal dort gestanden haben. Und man nimmt dann an, dass dieser Kämmerer irgendwie von den dort ansässigen Juden auf Gott aufmerksam wurde, auf den jüdischen Glauben aufmerksam wurde und irgendwie gehört hat, Jerusalem, das ist das Zentrum, da musst du mal hin. Ja, das musst du mal gesehen haben. Und so hat er sich auf diese lange Reise begeben, Jerusalem, den Tempel, die ganzen Opfer vielleicht mitbekommen. Vielleicht hat er auch an einem der großen Feste teilgenommen. Aber mit der ersten Gemeinde scheint er nicht in Berührung gekommen zu sein. Denen scheint er nicht begegnet zu sein, keinen Kontakt zu haben. Sie waren ja auch zu diesem Zeitpunkt schon versprengt gewesen, kann man sagen. Im Untergrund, untergetaucht, nach der Verfolgung, die durch die Steinigung von Stephanus ausgebrochen ist, losbrach, ja, hatten sie sich zurückgezogen. Und so fuhr er wieder nach Hause, ohne dieser neuen Bewegung begegnet zu sein, ohne sie kennenzulernen, gelernt zu haben. Aber Gott dachte sich, das geht gar nicht. Dass dieser Kämmerer jetzt nach Hause fährt, ohne diesen Jesus Christus kennenzulernen. Wo ist mein Evangelist Philippus? Mal schauen. Ah, Samaria, da treibt er sich rum. Da sind genug Leute, da kann ich den gut abziehen. Wir wissen nicht, ob von dem Kämmerer die Erwartungen in Jerusalem erfüllt wurden, ob sich dieser ganze Aufwand auf seiner Sicht zu diesem Zeitpunkt gelohnt hatte, ja, wie er mit welcher Stimmung er zurückgefahren ist. Vielleicht war er auch enttäuscht, dass er sich alles andere vorgestellt hat, aber immerhin hatte er sich eine Buchrolle besorgt. Eine Schriftrolle geleistet, eine Schriftrolle des Propheten Jesaja, die konnte man damals nicht einfach in irgendeiner Buchhandlung kaufen, in keiner christlichen Buchhandlung. Ne? Das war nicht möglich gewesen. Da brauchte man Kontakt zu Schriftgelehrten, zu theologischen Kreisen, die dieser damals noch handschriftlich vervielfältigten Papyrusrollen angefertigt hatten und besaßen und dann auch noch bereit waren, welche davon abzugeben, zu verkaufen. Und dann war das Ganze auch nicht teuer, nicht billig gewesen, sondern ganz schön teuer, diese Schriftrollen. Ja, also es kostete ihnen richtig was. Und jedenfalls begibt sich dieser Kämmerer mit dieser erworbenen Kostbarkeit auf den Heimweg und hatte auch schon eifrig darin gelesen. Als er auf Philippus trifft, ist er schon bei Kapitel 53. Und das will was heißen. Ja? Von Jerusalem noch nicht mal bis ganz Gaza und schon bei Kapitel 53 auf den holprigen Straßen. Und wir müssen überlegen, in dem alten Orient hatte man die Gewohnheit, laut zu lesen. Ja? Laut zu lesen, das dauert auch noch mal ein bisschen länger, als wenn ich das leise überfliege. Also er ist schon ganz schön vorangekommen. Aber deshalb das laute Lesen, Philippus konnte ihn drauf ansprechen. Verstehst du, was du da liest? Ja. Das konnte er nur, wenn er mitgehört hat. Und das war schon eine unverständliche Stelle, erst recht für jeden, der gar nicht so mit diesen Opferritualien vertraut war. Und ich lese jetzt mal ab Vers 32. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Diese Frage des Kämmerers ist für Philippus so ein guter Ausgangspunkt. Ein guter Ausgangspunkt, darauf antworten zu können, darauf einzugehen. Dazu hatte er was zu sagen. Und wie gut ist es auch, wenn wir auf die Fragen unserer Mitmenschen Antworten geben können, Antworten parat haben. Ich wünschte mir manchmal, die Leute würden mehr fragen. Ja. Dass wir ihnen keine ungestellten Fragen beantworten müssen, irgendwas aufzwingen, sondern dass die Leute Fragen stellen, wie hier dieser Kämmerer. Philippus gerät nicht in Verlegenheit, sondern er kann den Fragen der Menschen eine hilfreiche Antwort entgegenbringen. Und ich wäre da gern dabei gewesen. Kapitel 53, oder er fängt ja ganz bei Jesaja an, ja. Ich wäre gern dabei gewesen bei dieser Erklärung, die Philippus da gebracht hat. War bestimmt interessant und tiefgründig. Hier wird uns leider nur ein Satz überliefert. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus war ein Evangelist. Und egal mit welcher Bibelstelle ein Evangelist anfängt, er endet immer bei Jesus. Er verkündigt das Evangelium. Ist euch das schon mal aufgefallen bei Evangelisten? Die können mit irgendeinem Bibelvers einsteigen in die Predigt. Sie landen immer wieder bei der Verkündigung des Evangeliums. Ja. Manchmal ist es immer dasselbe, was sie erzählen. Aber für die eigentliche Zielgruppe ist es ja doch immer wieder neu. Weil das, ne, Evangelist, das ist ja. Und von daher, es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Und da war Philippus spitze gewesen. Ein richtiger Evangelist. Das Evangelium hat sich nicht verändert bis heute. Wir brauchen da nichts Neues erfinden, sondern das ist immer noch das Gleiche. Und auch heute sind die Menschen noch voller Fragen. Auch wenn wir uns wünschen würden, sie würden mehr an uns rein. Heute suchen die Menschen leider nicht mehr ihre Antworten bei den Kirchen. Ja. Aber die Fragen sind geblieben nach dem Sinn, nach Bedeutung, nach dem Umgang auch mit dem Bösen und wie wir es loswerden in dieser Welt. Oder auch, wohin die Reise mal gehen wird, wenn ich mal sterbe. All solche Fragen, das beschäftigt die Menschen bis heute. Und da möge Gott uns helfen, dass wir diese Gelegenheit, die sich uns bieten, nutzen, um Antworten zu geben, um zu helfen, dass sie Jesus kennenlernen, das Evangelium verkündigen. Es geht um die Verkündigung der guten Botschaft und dazu ist jeder von uns auch selbst gerufen. Diesem Kämmerer, diesem Beamten, ihm wird deutlich, hier ist, von, bei dem Wort, ich lese, hier ist von Jesus Christus die Rede. Und beginnt zu verstehen, was das auch für sein Leben bedeutet. Was es mit ihm macht und er bekommt ein gutes Fundament durch die Heilige Schrift. Keine oberflächliche Einladung, kommt zu Jesus und es wird alles gut, sondern Philippus erklärt, was es mit diesem stellvertretenden Opfer auf sich hat, welches Gott in Jesus Christus erbracht hat, all diese Dinge erzählt, was es für Bedeutung für dich hat. Und dieser Glaube, der in diesem Beamten wächst, aufkommt, der ist gegründet, und das kann man hier ganz deutlich sagen, auf dem Wort der Propheten. Ja, gegründet auf dem Wort der Propheten. Und der Glaube, auch unser Glaube, muss gegründet sein auf dem Wort Gottes, auf der Heiligen Schrift. Das ist ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht aufgeben. Das darf nicht verloren gehen. Unser Glaube muss gegründet sein auf dem Wort Gottes. Und dieser Mann, gerade für ihn war das auch so wichtig gewesen. Aus Äthiopien, er kommt nach Hause, er hat dort keinen Hauskreis, keinen Bibelkreis, keine Gemeinde. Er war erstmal auf sich gestellt. Ja. Er wusste auch nicht, wie seine Umgebung reagieren würde, wie sie das finden, dass er jetzt Christ geworden ist. Und da braucht es ein festes Fundament, was nicht bei dem ersten Gegenwind ins Wanken kommt. Der Kämmerer erkennt für sich, Gott hat schon geredet, hat schon vor Jahrhunderten geredet, wie er in diese Welt hineinwirken und handeln möchte durch Jesus Christus. Und er hat erkannt, das Ganze gilt auch mir, mir persönlich. Ich bin gemeint. Dieses Lamm, von dem die Rede ist hier, er hat auch meine Schuld auf sich genommen. Dieses Lamm wurde auch für mich geschlachtet, für mich gestorben. Sein Opfertod gilt für mich persönlich. Er merkt, ich muss mich entscheiden. Ich habe es gehört, ich habe es verstanden, ich kann es glauben und jetzt braucht es meine Reaktion. Es braucht eine Reaktion von meiner Seite. Ja, der Kämmerer war sich sicher, ich möchte dieses neue Leben mit Jesus Christus. Er wollte, dass Jesus sein Leben ausfüllt und von nun an bestimmt und leitet und nach dem Worte Gottes lesen. Und so lesen wir weiter, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Vers 36. Ja. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Anscheinend hat Philippus schon beim ersten Gespräch, überlegt euch das mal, schon beim ersten Gespräch, beim ersten Glaubensgespräch über die Taufe geredet. Wie wäre er sonst auf diese Idee gekommen, ja, sich taufen zu lassen? Also zum Grundlagengespräch über den christlichen Glauben gehört die Taufe unabdingbar dazu, nehme ich daraus. Ja. Und irgendwie merkt dieser Beamte, wenn ich mich für Jesus Christus entscheide, dann soll es festgemacht werden. Bekannt werden mit diesem öffentlichen Bekenntnis. Er verstand, Jesus hat Ja zu mir gesagt und jetzt bin ich dran. Jetzt werde ich Ja zu Jesus sagen. Er hat sein Ja bewiesen am Kreuz. Und ich beweise mein Ja in der Taufe. Ja? Er hat sein Ja zu mir bewiesen am Kreuz von Golgatha. Und ich werde mein Ja zu ihm beweisen, indem ich mich taufen lasse. Er wollte ganze Sachen machen mit Jesus und manche alte Abschriften dieses Textes, sie fügen hier hinzu einen Vers 37, der in meiner Bibel, in der Elberfelder Übersetzung, fehlt. Vers 37, da sagt, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das entspricht unserer Theologie, ja? Und das ist dieser eingefügte Vers, in, wie gesagt, in manchen alten Abschriften des Textes ist da drin, in manchen nicht. Und je nachdem, von welcher Grundschrift die Bibelübersetzung ausgeht, ist sie dann mit eingefügt oder auch nicht. Aber was deutlich wird, er macht diesen Wunsch deutlich, dieser Kämmerer, ich will mich taufen lassen. Da ist Wasser. Das ist eine Gelegenheit, vielleicht wenn wir uns so eine Oase vorstellen, ich weiß nicht, wie das Gewässer ausgesehen hat, da wäre doch eine Gelegenheit. Und gesagt, getan. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab,
sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Manche neigen ja dazu, die Taufe hinauszuschieben. Ach, es passt gerade nicht, ist gerade ungünstig, ich muss mir erst noch im Klaren werden. Oder viele meinen vielleicht auch, man hat an ihnen mal ein Ritual ohne ihr Einverständnis im Säuglingsalter vollzogen. Ausreden oder Begründungen gibt's genug. Doch hier wird sogar die lange Heimreise unterbrochen und der Kämmerer sagt, ich möchte jetzt getauft werden. Da wird alles stehen und liegen gelassen. Ja, es war ihm so wichtig. Er hat gespürt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Gott hat mich gerufen. Gott hat mich angerührt. Jetzt ist die Zeit, der richtige Zeitpunkt für die Taufe gekommen. Meine Entscheidung zu bekunden oder zu beurkunden, meine Entscheidung. Etwas, was für die ersten Christen wie ganz selbstverständlich war, überhaupt keine Frage gewesen ist, dass es ganz viel selbstverständlich dazugehört hat. Und das bewirkt die Verkündigung des unverfälschten Evangeliums. Ja. Wenn das Evangelium unverfälscht verkündigt wird, bewirkt das diese Folge. Dieser Kämmerer, er wollte nicht nur von Gott gesegnet sein, sondern er besiegelt durch die Taufe seinen Glauben, seine Entscheidung. Also die Taufe im Neuen Testament ist keine Option. Keine Option, kann man mal machen, ja? Oder vielleicht was für die ganz Extremen, nein. Wir sehen im Neuen Testament, dass die Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden hatten, sich auch taufen ließen. Und so schnell es ging, wenn sie darin unterrichtet waren. Ja? So schnell es ging. Weil ihm bewusst wurde, in der Taufe verbindet sich mein Leben mit dem Leben Jesu Christi. Getauft sein bedeutet gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, einem veränderten Leben. Ja. Ihr Lieben, die Taufe ist die Grundlage für ein siegreiches Leben mit Jesus Christus. Wenn wir den Apostel Paulus auch folgen im Römerbrief, er spricht zum Beispiel darüber ganz, ganz viel über die Gnade, die macht er groß, aber er spricht dann auch, wie die Christen mit der Sünde umgehen sollen. Und als wenn er es geahnt hätte, dass wenn ich jetzt den Christen diese Gnade so groß male, ja, dann kommt die auf komische Gedanken. Als wenn er es geahnt hätte, sagt er dann, nein, nein, so nicht. Sie hatten gedacht, naja, dann ist das mit dem Sündigen auch kein Problem mehr. Ja, die Gnade ist so groß, je mehr ich sündige, umso größer wird die Gnade Gottes. Ja, umso mehr kann Gott seine Gnade an mir walten lassen. Nein, nein. Paulus bringt dann eine rhetorische Frage. Können wir jetzt weiter sündigen, wenn die Gnade so groß ist? Und die dachten, je mehr ich sündige, ne, und so weiter. Aber Paulus sagt, nein, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Römer 6, Vers 2. Genau. Gestorben, begraben und zu einem neuen, veränderten Leben auferstanden. Also wenn es darum geht, wie gehe ich als Christ mit der Sünde um, dann spricht der Apostel Paulus nicht davon, verinnerlich dir die ganzen Gebote oder meditiere über die Bergpredigt Vers für Vers. Er sagt auch nicht, erzähl deine Sünden jedes Mal im Hauskreis und lass wieder erneut über dich beten. Sondern er sagt, macht euch bewusst, dass ihr für die Sünde gestorben seid, für die Sünde tot seid. Und wenn jemand sagt, du bist für mich gestorben, dann weißt du, er will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich lese es am besten. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, hör zu, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ja, das ist das Geheimnis dahinter, der Schlüssel. Und seine Ausführungen, dann geht dann noch das ganze Kapitel so weiter und enden mit dem schönen Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Und somit liegt in der Taufe die Grundlage für ein heiliges Leben, wenn man den Ausführungen von Apostel Paulus hier folgt. Ja? Manche denken ja, ich muss erst heiliger werden, um getauft zu werden. Gab es ja auch diese Ansichten, ja. Was, der raucht noch? Nee, den können wir nicht taufen. Ja? Und verschiedene andere Dinge. Die Bibel sagt es genau umgekehrt. Du musst getauft werden, damit du heilig leben kannst. Damit diese Kraft in dein Leben hineinkommt. Denn wenn du mit Christus gestorben, begraben und zu einem neuen Leben auferstanden bist, dann kannst du die Sünde überwinden. Dann bist du gestorben für die Sünde. Ja. Nur wenn du in dieser Weise mit ihm verbunden bist, kannst du ein siegreiches Leben führen. Das sagt zumindest der Apostel Paulus. Und weil den ersten Christen das alles noch so klar war, anders als bei uns heute in unserer christlichen Gesellschaft, weil denen das alles noch so klar war, keine eigenartigen Ideen hatten, deshalb war es ihnen so wichtig gewesen. Lassen und ließen sich so schnell wie möglich taufen. Also das war nicht optional. Keiner kam auf die Idee, die Taufe irgendwie aufzuschieben. Vielleicht später, ist im Moment für mich nicht dran und all diese Dinge. Auch nicht pauschal als Sakrament für alle Neugeborenen. Nein, nein. Diese Lebensverbindung in der Taufe mit Jesus Christus war ihnen eine Notwendigkeit, wie wir das hier bei diesem Kämmerer auch sehen. Er unterbricht seine Reise deswegen, steigt hinab. Vers 38. Und sie stiegen beide ins Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Beide stiegen ins Wasser. Ja. Das heißt, nächste Woche, ich muss auch mit rein. Ja. Und auch Philippus hat nicht gesagt, ach, Hochwürden, machen Sie sich keine Umstände, ich hole mit meiner Trinkflasche ein paar Tropfen Wasser hier aus dem Dümpel, dann über den Kopf, das reicht aus. Sie wollen doch nicht Ihre gute Kleidung nass machen oder gar ausziehen. Nein, nein. Beide stiegen ins Wasser. Ja. Wir verkürzen das Symbol, wenn wir das umändern, irgendwie anders. Sicher mag es Umstände geben, wo das notwendig ist, wenn jemand nicht kann, aber der Normalfall sollte der Normalfall bleiben. Ja. Beide stiegen ins Wasser und das war natürlich auch etwas Öffentliches. Etwas Öffentliches. Wir wissen nicht, wie viele da zugeschaut haben. War ja ein öder Ort, eine Wüstengegend. Wir wissen nicht, wie viele da vorbeikamen. Vielleicht, wenn man so eine Oase dann vorstellen, ein paar Beduinen, ein paar Hirten. Aber jeder hätte vorbeikommen können. Nicht nur Beduinen und Hirten, vielleicht auch ein Reisebus aus Deutschland mit Christen, ja, die so in Israel unterwegs sind, hätten auftauchen können bei diesem Gewässer. Aber die Details bleiben uns hier verborgen. Aber wichtig ist, Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis auch. Ein öffentliches Bekenntnis, das halten wir fest. Ich gehöre und bekenne mich zu Jesus Christus. Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Plötzlich war er weg. Plötzlich war er weg, der ihm zum Heil geführt hatte. Mein Seelsorger, der mir, ja, die Person, die ihm geholfen hat, Jesus Christus kennt. Philippus wird dann in Ashdod, so heißt es, wiedergefunden. Ashdod, das liegt von Gaza aus gesehen nördlich am Mittelmeer, ein paar Kilometer weit weg. Da wird er wiedergefunden und hat dort das Evangelium weiterverkündigt. Er konnte schon mal die Entrückung proben, ja. Hier steht ja auch das gleiche Wort, entrückt. Ja. Konnte schon mal testen, wie sich das anfühlt. Und doch unser Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Er sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg. Also seine Freude war so groß gewesen darüber, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein, dass er das gar nicht, den Verlust von Philippus jetzt gar nicht so mitbekommen hat und das gar nicht so, ja, ihm das so wichtig war. Er war aber jetzt allein auf sich gestellt. Wie gesagt, hatte keinen Hauskreis, keine Gemeinde, kein Philippus mehr. Aber er hatte eine Schriftrolle, die er sich erworben hatte und vor allem Jesus in seinem Herzen. Und so setzt er seine Reise fort. Wir erfahren nicht, wie er dann zu Hause empfangen wurde. Ob er vielleicht Schwierigkeiten bekommen hat, wegen seines neuen Glauben. Die Legende, aber das ist, wie gesagt, das ist nur eine Legende, die berichtet, dass er sogar die Königin von Äthiopien gewonnen hat für seinen Glauben. Aber das wissen wir nicht. Jedenfalls sein Glaube war fest besiegelt in der Taufe. Und so, diese Geschichte steht am Anfang der Missionierung Afrikas. Ja, wir müssen das mal überlegen. Diese Geschichte steht am Anfang der Mission für Afrika. Gott hat dafür gesorgt, dass die gute Nachricht in alle Himmelsrichtungen verbreitet wurde. Er wollte, dass dieser Äthiopier nicht wieder einfach so nach Hause zieht, ohne Jesus Christus kennenzulernen. Und das versetzt mich immer wieder in Erstaunen, welche Mittel und Wege Gott hat. Sogar einen Philippus da abzieht von einer Erweckung und dorthin schickt. Also es ist erstaunlich. Das alles war möglich, weil sich ein Christ auf Gott eingelassen hat, auf Gott hörte, bereit war, sich senden zu lassen. Sogar in unbequeme Ortschaften, ja. In einen öden Ort. Philippus, ich habe etwas Neues für dich. Geh mal dahin. Ja. Wer von uns würde gehen? Wer von uns würde gehen? Gott möchte aber auch uns bewegen, möchte, dass wir beweglich bleiben für seine Impulse, für seine Aufträge. Philippus wurde für den Kämmerer zum Segen. Und dieser wiederum, er trug das Evangelium in den heutigen Sudan, ein Land, was sich so islamisch gibt, so sehr versucht, sich gegen das Evangelium heute zu radikal zu verschließen. Aber Gott hatte andere Pläne. Gott sorgt dafür, dass ein Mann aus dieser Gegend das Evangelium hört und seinen Landsleuten brachte. Und auch mit der heutigen Situation im Sudan ist noch nicht das letzte Wort Gottes gesprochen. Gott hat alle Möglichkeiten, auch für die Menschen, die diesem Islam so verfallen sind. Gott bricht sich Bahn, sendet seine Boten und macht auf irgendeine Art und Weise auf sich aufmerksam. Dessen können wir uns sicher sein. Aber alles fängt mit einer einzelnen Person an, die Gott beruft, wie diesen Kämmerer, diesen Erstling in seiner Nation oder auch Philippus, der Evangelist. Und so sollten auch wir, wie diese beiden, bereit sein, auf die Fragen der Menschen einzugehen, ihnen zu helfen, zu verstehen, worum geht es, um sie an den Punkt der Entscheidung zu bringen. Nicht um mit ihnen zu diskutieren, besserwisserig. Ja? Nein, unser Herz soll es sein, wir wollen sie an den Punkt der Entscheidung bringen, eine Entscheidung für Jesus Christus, die jeder Mensch für sich treffen muss irgendwann. Und zwei aus unserer Mitte haben diese Entscheidung getroffen. Auch diese Entscheidung zur Taufe vor nicht allzu langer Zeit, sich taufen zu lassen. Und so werden wir nächsten Sonntag einen Taufgottesdienst haben. Ein Taufgottesdienst. Und wenn wir hier, lasst mich das nochmal sagen, wenn wir hier in der Gemeinde taufen, dann taufen wir Menschen aufgrund ihrer Entscheidung. Aufgrund ihres Glaubens. Das ist nicht unbedingt abhängig von irgendeinem Alter. Abhängig ist es davon, ob du glaubst an Jesus Christus. Ja. Nicht aufgrund des Glaubens deiner Eltern. Darauf taufen wir dich nicht. Auch nicht, weil es jetzt das Alter irgendwie dran ist und das jeder jetzt macht. Nein, auch das wäre für uns kein Grund, sondern wir glauben, wir taufen dich auf Grundlage deines Glaubens. Und dazu lädt uns Gott immer wieder ein, jeden ein, uns taufen zu lassen. Ich denke, wenn ich so hier rumkomme, ist jeder getauft, bis auf die zwei Täuflinge. Und so feiern wir das nächste Mal. Und das ist das Wichtigste. Ja, schaut euch das nochmal an. Ich bin entschieden, Jesus Christus zu folgen. Wenn du das in deinem Herzen hast, ja, dann lass dich taufen. Und so schlage ich vor, dass wir uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, vielleicht auch für unsere zwei Täuflinge und auch für den nächsten Gottesdienst gemeinsam beten. Es ist Freiheit jetzt mal zum Gebet. Ihr dürft mitbeten.
Herr Jesus, und so freuen wir uns mit dir und mit dem ganzen Himmel über unsere Täuflinge, über diese Entscheidung, die gereift ist, sich taufen zu lassen. Wir bitten dich jetzt schon in der Vorbereitung auch, dass du nochmal zu ihnen sprichst, sie in ihrem Herzen festmachst und ja, diese Entscheidung bestätigst durch deinen Heiligen Geist, der sie erfüllen mag. Komm du mit deiner Kraft in ihr Leben hinein. Wir danken dir, dass wir nächste Woche diesen Gottesdienst feiern können. Und geben dir, Jesus Christus, die Ehre. Und hilf du auch uns, die wir bereit sein wollen, Rede und Antwort zu stehen, den Menschen zu helfen, dich zu finden und dann letztendlich sich auch taufen zu lassen, dieses vollständige, vollkommene Ja zu dir zu sagen, ganze Sache zu machen. Danke, Jesus. Amen.